Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
ein vielgefragter Militärexperte. Er ist gleichzeitig Politikwissenschaftler und Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Und weil sein Name auf der Plattform X, ehemals Twitter, so witzig ist, nenne ich den auch noch. Er nennt sich da Carlo Realism, Gedankenfetzen und Rants Masala. Ich sage herzlich willkommen, Carlo Masala, hier bei uns in der Sendung.
Einen schönen guten Tag wünsche ich.
Herr Masala, es wird ja viel diskutiert um die Work-Life-Balance. Der Hartz-IV-Erfinder Peter Hartz ist jetzt nochmal in den Schlagzeilen. Der hat unter anderem eine 3-Tage-Woche ins Spiel gebracht. Es gibt gerade außerdem einen Modellversuch von 45 Unternehmen in Deutschland. Die testen die 4-Tage-Woche bei gleicher Bezahlung. Und gleichzeitig gibt es Ökonomen, die fordern, dass Feiertage abgeschafft werden, um die Haushaltskrise ein bisschen abfedern zu können. Wofür orten Sie sich denn da?
Oh, das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, dass für einen Großteil der deutschen Bevölkerung sicherlich eine 4-Tage-Woche gar nicht mal so schlecht wäre. Und die Erfahrungen, also sofern ich das weiß, aller Studien und aller Tests, die durchgeführt worden sind, zeigen, dass das volkswirtschaftlich keine so großen Einbrüche nach sich zieht. Und man muss ganz einfach sehen, wir sind immer mehr eine Gesellschaft, in der nicht mehr das Prinzip gilt, dass man für das Leben arbeitet, sondern im Prinzip, dass man für die Arbeit lebt. Und das, glaube ich, ist keine gute Entwicklung auch für gesellschaftliche Prozesse im Sinne von Ehrenamt übernehmen und so weiter und so fort.
Obwohl ich mir, wenn ich mir so anschaue, was Sie so für ein Pensum abreißen, so sehr viel Talkshow-Auftritte, auch noch Lehre natürlich an der Uni, Forschung und so weiter, wäre bei Ihnen da so eine 4-Tage-Woche überhaupt möglich?
Nein, aber das hat was mit meinem Beruf zu tun. Ich habe ja einen Beruf sozusagen, wo ich eine hohe intrinsische Motivation habe. Also viele der Sachen, die ich mache, müsste ich ja nicht machen, weil sie nicht sozusagen qua Arbeitsvertrag, den ich nicht habe, verpflichtend sind. Also das kommt aus einer intrinsischen Motivation. Und von daher bin ich und die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen von diesen Diskussionen ohnehin ausgenommen.
So kann man es auch lösen. Ich hoffe, das haben jetzt nicht alle Hörerinnen und Hörer, die, sage ich mal, zu ihrem Job gehen, um Geld zu verdienen, als missverstanden.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber man muss ganz einfach sagen, nicht jeder hat das Glück, wirklich den Beruf auszuüben, den er liebt. Und wo halt letzten Endes der Beruf an dieser Eigenmotivation erfordert, da hat nicht jeder das Glück, das muss man einfach so festhalten. Und deswegen, glaube ich, muss man für viele Leute Bedingungen schaffen, in denen sie wirklich mehr Zeit haben, sich um Familie zu kümmern, andere Sachen zu machen, als halt nur zu arbeiten, erwerbsmäßig zu arbeiten.
Carlo Masala ist zugeschaltet hier bei uns in der Sendung. Und es ist eins sicher, ob 3, 4 oder 5 Tage ist jetzt in dieser Situation nicht so wichtig. Eins ist sicher, heute ist der 1. Dezember und wir haben nicht 3, 4, sondern 5 Themen des Tages auf dem Zettel. Und ich freue mich, dass Sie zuhören und dass Sie da sind. Carlo Masala ist mein Gast hier heute. Er ist zugeschaltet aus Leipzig und er ist Militärexperte, Kriegserklärer und Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Herr Masala, ich möchte gern mit Ihnen auf eine Aussage des US-Außenministers Antony Blinken schauen. Der war in Israel zu Gesprächen mit Regierungschef Benjamin Netanyahu und hat seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die Feuerpause weiter anhalten könnte.
We have seen over the last week the very positive development of hostages.
In den letzten Wochen gab es die positive Entwicklung, dass Geiseln freigelassen und wieder mit ihren Familien vereint wurden. Das soll auch heute so weitergehen. Dadurch konnten wir auch eine Verstärkung der humanitären Hilfe im Gazastreifen vorantreiben, wo sie von unschuldigen Zivilisten dringend benötigt wird. Dieser Prozess führt also zu Ergebnissen. Das ist wichtig und wir hoffen, dass es so weitergehen kann. Gleichzeitig freue ich mich auf ausführliche Gespräche mit der israelischen Regierung über das weitere Vorgehen in Gaza.
Also Blinken hofft darauf, dass die Verhandlungen weitergehen und die scheinen auch weiterzugehen, so heißt es zumindest von dem Vermittler Katar. Aber die Kämpfe haben auch wieder begonnen, also ist die Feuerpause erstmal passé. Mir erscheint es, wenn ich da so drauf gucke, erstmal trotzdem logisch, dass Israel Interesse an einer längeren Feuerpause haben könnte, nämlich um mehr Geiseln befreien zu können, was ja auch eben das ist, was Menschen momentan dort sehr auf die Straße treibt. Oder wie sehen Sie das, Herr Masala?
Israel ist hier in einem Widerspruch. Denn auf der einen Seite hat Israel natürlich ein Interesse daran, dass die Geiseln freikommen. Und die Geiseln können nur über diese Art von Feuerpause freikommen und über diese Art von Deals, wie wir sie die letzten 4 Tage gesehen haben. Auf der anderen Seite hat die Regierung Netanyahu ja ein ganz klares militärisches Ziel herausgegeben, nämlich die Zerstörung Hamas als militärischen Akteur und als politischen Akteur. Und je länger diese Feuerpause andauern wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Israel nicht in der Lage sein wird, aufgrund des internationalen Drucks, seinen Krieg gegen die Hamas nach der Freilassung aller Geiseln möglicherweise wieder aufzunehmen. Also von daher ist die israelische Regierung hier in einer aus ihrer Sicht Dilemmasituation.
Jetzt gibt's ja auch international eben nicht nur Blinken, der sagt, es ist extrem wichtig, weiter zu verhandeln. Also auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen zum Beispiel, die dringt sehr darauf, jetzt auch am Morgen, da eine weitere Waffenruhe anzustreben. Ist das denn tatsächlich auch das, was die internationale Gemeinschaft jetzt immer wieder tun kann? Also diese Aussagen, die erinnern mich schon an Aussagen, die jetzt auch vor einigen Wochen, einigen Tagen schon getroffen wurden. Aber ist das die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, da ein bisschen Papagei zu sein, immer wieder drauf zu dringen, Leute, es braucht Waffenruhen?
Also wenn wir das mal realistisch betrachten, dann muss man ja sagen, dass die sogenannte internationale Gemeinschaft, also vor allen voran die USA und die europäischen Staaten, ja eigentlich von Anfang an kein Interesse an dieser militärischen Operation hatten. Und zwar aufgrund der internationalen Konsequenzen, die sie produzieren würden und aufgrund der möglichen Zerwürfnisse in der arabischen Welt. Und von daher gilt dieser Ruf nach den humanitären Pausen, der gilt natürlich vor allem zunächst einmal der israelischen Regierung. Der gilt weniger der Hamas als der israelischen Regierung, um halt diese militärische Operation, die israelische Regierung durchführt, um die halt abzumildern.
Verstehe. Ist es denn dann aber aus Ihrer Sicht legitim, dann momentan auch sowas wie die Zwei-Staaten-Lösung ins Spiel zu bringen? Also das hat Annalena Baerbock auch gemacht am Morgen. Sie hat vom politischen Horizont einer Zwei-Staaten-Lösung gesprochen, hat dazu gesagt, dass das natürlich in der derzeitigen Situation erstmal unrealistisch klingt. Aber ist das dann eben, wenn wir in dieser Logik bleiben, auch ein wichtiger Punkt, zumindest das auch immer mal als Anker wieder in der Diskussion zu setzen?
Es ist insofern ein wichtiger Punkt, als wir ja keinerlei Vorstellung haben, wie es nach der Militäroperation Israels im Gazastreifen weitergehen soll. Also bislang gibt es ja keine konkreten Ideen, auch seitens der israelischen Regierung, was eigentlich nach der militärischen Operation erfolgen soll. Und der Ruf nach einer Zwei-Staaten-Lösung ist nicht nur sozusagen wichtig, weil man eine diplomatische Perspektive braucht. Er ist natürlich auch wichtig für die Palästinenser in den Autonomiegebieten sowie für die, ich sage jetzt mal, arabische Straße, die ja sehr stark sich gegen diese israelische Militäroperation stellt, um da eine Perspektive zu vermitteln, dass nach dieser Militäroperation etwas Besseres kommt, auch im Sinne der Palästinenser. Und von daher ist das Betonen der Zwei-Staaten-Lösung, und das haben wir bei den Amerikanern ja fast von Anfang an gehabt, ist essentiell, damit Israel überhaupt international gesehen den Raum hat, diese militärische Operation weiterzuführen, ohne es sich mit den wichtigsten unterstützenden Staaten zu verscherzen.
Nehmen Sie uns doch gern mal mit als, ich nenne Sie jetzt nochmal einfach Kriegserklärer, so werden Sie oft in Talkshows vorgestellt, zu Ihrem Werkzeugkoffer. Also Sie haben ja nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ganz viel erklärt, ganz viel auch erstmal Begrifflichkeiten klären müssen. Mussten Sie jetzt für diesen Krieg, also Sie müssen sicherlich den Werkzeugkoffer anpassen, aber was holen Sie da denn jetzt vielleicht für andere Instrumente raus als für diesen anderen Krieg?
Naja, bei dem Krieg Israels gegen die Hamas war es vor allen Dingen wichtig, anfänglich zwei Sachen klarzustellen. Das eine ist, das ist ein Krieg, den man so gemeinhin Urban Warfare nennt. Also er findet im urbanen Raum statt. Und damit ist das eine wirklich andere Lage, wie Streitkräfte da operieren müssen, als mit Blick auf den russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine. Was aber noch viel, viel wichtiger war, war die Tatsache, dass man erklären musste, wie das eigentlich ist, wenn in einem Krieg militärische Ziele angegriffen werden, die in oder unter zivilen Gebäuden sind. Weil wir haben ja diese Vorstellung, dass Kriege sauber geführt werden. Und dass bei Kriegen Zivilisten oder sagen wir so, der Tod von Zivilisten unter allen Umständen zu vermeiden ist. Und da muss man einfach darauf hinweisen, dass das humanitäre Völkerrecht das so nicht sieht. Und es ist eine Frage der Angemessenheit und der Proportionalität ist, aber dass zivile Opfer durchaus ein Teil von Kriegsführung sind und auch ein Teil von legitimer Kriegsführung. Und das war, glaube ich, wichtig, zunächst einmal in den öffentlichen Diskurs reinzubringen. Also, dass das humanitäre Völkerrecht nicht sagt, dass auf keinen Fall Zivilisten ums Leben kommen dürfen.
Der Militärexperte und Politikprofessor Carlo Masala hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Masala, ein Kollege von Ihnen, der Politikprofessor Herfried Münkler von der Humboldt-Universität in Berlin, der hat in einem Interview mit dem Stern eine Atombombe für die EU ins Spiel gebracht. Er beschreibt da in diesem Interview mit dem Stern den Koffer mit dem roten Knopf drin, der zwischen den wichtigsten EU-Staaten hin und her wandern könnte, wenn es nach Herfried Münkler ginge. Was halten Sie von dieser Idee?
Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Das eine ist die Frage, braucht Europa eine eigene atomare Abschreckung? Und da muss man ganz einfach sagen, wenn die Präsidentschaftswahlen in den USA im November 2024 aus einer europäischen Sicht wirklich katastrophal laufen sollten und eine Figur wie Donald Trump oder so eine Trump-ähnliche Figur Präsident werden sollte und infolgedessen die USA den Europäern die nukleare Unterstützung versagen, die ja Kern letzten Endes des Artikel 5 der NATO ist, also dass die Vereinigten Staaten im Extremfall bereit wären, europäische Sicherheit unter Einsatz ihrer eigenen Nuklearwaffen zu verteidigen, dann muss man sich in der Tat die Frage stellen, ob es nicht einer eigenständigen europäischen nuklearen Abschreckung bedarf.
Aber Sie stellen lieber die Frage, ja, aber Sie geben jetzt noch nicht die Antwort, richtig? Höre ich das richtig raus?
Nee, der Punkt ist sozusagen, und da kommt Münkler jetzt ins Spiel mit dem konkreten Vorschlag, der konkrete Vorschlag von Herfried Münkler ist so nicht umsetzbar. Also ein irgendwie der sogenannte Atomkoffer, der zwischen europäischen Hauptstädten hin und her wandelt und die EU hat Atomwaffen und wo stehen die Trägersysteme, das ist alles nicht praktikabel und das hat auch alles wenig mit Nuklearstrategie und der Frage, wie funktioniert das eigentlich mit den Nuklearwaffen zu tun. Die interessante Idee, auf die allerdings keiner eine Antwort hat und auch ich nicht, weil sie wirklich eine der schwierigsten Nüsse in dieser Frage nukleare Abschreckung Europas ist, die es zu knacken gilt. Wir haben ja zwei europäische Staaten, also einen Nicht-EU-Staat, Großbritannien, und einen EU-Staat, Frankreich, mit eigenständigen Nuklearwaffen. Das heißt, die Frage ist, kriegen wir diese Nuklearwaffen in den Dienst Europas gestellt? Und ist das akzeptabel für die Staaten der Europäischen Union? Und das ist in der Tat eine Frage, die es sich zu diskutieren lohnt, aber die wir auch schon seit 10 Jahren ohne vernünftige Lösung diskutieren.
Was wäre denn da tatsächlich ein praktikabler Weg? Also angenommen, die Diskussion würde ergeben, ja, wir wollen das. Was bräuchte es dann für eine Art von Verträgen, um sowas dann auch in der konkreten Situation möglich zu machen? Also ich will eigentlich gar nicht drüber nachdenken, ne, weil ich will keine Atombombe einsetzen. Aber jetzt einfach wirklich an Sie als Militärexperte gefragt, was bräuchte es da? Ein Abkommen?
Es bräuchte eigentlich kein Abkommen, sondern es bräuchte eher in deklaratorischer Hinsicht, und dann gibt es noch viele weitere Probleme, die sich da stellen, die sozusagen technischer Natur sind. Aber es bräuchte eher in deklaratorischer Hinsicht die Bereitschaft Frankreichs und Großbritanniens, bei einem Angriff auf die Staaten der Europäischen Union diese gegebenenfalls unter Einsatz eigener Nuklearwaffen zu verteidigen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und bisher ist zumindest bei Frankreich die Nuklearwaffe ein strikt rein nationales Mittel. Also hier müsste man eine Europäisierung der Bereitschaft, nicht der Nuklearwaffen, also nicht den Zugriff anderer europäischer Staaten auf die französischen Nuklearwaffen, sondern die Bereitschaft Frankreichs erklärt haben, dass man bereit ist, Europa unter Einsatz der eigenen Nuklearwaffen zu verteidigen.
Also quasi so eine NATO-Bündnisfall auf EU-Ebene Atomwaffen.
Richtig. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Ja. Und dazu hat sich Frankreich bisher nur in Ansätzen bereit gezeigt. Bei Großbritannien, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die Diskussion so nicht verfolgt. Aber ich glaube, bei Großbritannien gibt es da überhaupt gar keine Bereitschaft gegenwärtig. Aber dahin müsste sich das Ganze dann bewegen.
Wenn Sie jetzt erzählen, dass diese Diskussion auch schon seit 10 Jahren eigentlich läuft, dann überrascht mich auf der anderen Seite eigentlich, dass Sie sich in den letzten Tagen immer wieder geäußert haben oder auch in Ihrem Buch, das rausgekommen ist, wo Sie, ja, das heißt bedingt abwehrbereit, wo Sie Deutschland wirklich auch attestieren, dass es da überhaupt gar keine strategische Vision gibt, wie es weitergehen soll. Also nicht nur Deutschland, sondern auch der EU. Also so ein Mangel an strategischer Vision. Damit werden Sie immer wieder zitiert in letzter Zeit. Wenn Sie aber jetzt auf der anderen Seite sagen, ja, eigentlich wird ja auch zum Beispiel so ein möglicher EU-Einsatz einer Atombombe, die in Frankreich sitzt und Frankreich gehört, diskutiert, dann passiert da ja doch im Denkraum offenbar einiges.
Es ist eine Diskussion, die immer mal wieder aufploppt, die immer mal wieder geführt wird, die in Fachkreisen geführt wird. Aber ich sage jetzt mal so, eine Europäische Union, die auch eine nukleare Komponente in ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik enthält, das bedürfte ja auch einer breiten gesellschaftlichen Zustimmung. Und so weit sind wir noch nicht in der Diskussion. Strategische Vision fehlt insofern, als dass man das so periodisch immer mal wieder diskutiert. Aber wir sehen ja, dass sich bislang da wenig bewegt hat, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und strategische Diskussion bedeutet aber auch, und das muss man mal ganz, also aus meiner Perspektive sehr klar sehen, und deswegen halte ich sozusagen den Vorschlag von Kollegen Münkler für wenig praktikabel. Ich glaube nicht, dass es für mittel- und osteuropäische Staaten, die auf die USA als die ultimative Garantie ihrer Sicherheit bauen, noch immer, dass für die es akzeptabel ist, dass zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien dann so eine herausgehobene Rolle in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union spielen werden, weil das natürlich mit politischem Einfluss einhergeht. Und das ist für viele Staaten, glaube ich, der Europäischen Union nicht akzeptabel. Man hat lieber den Beschützer, der weit entfernt ist, als dem Beschützer, der direkt der Nachbar ist.
Jetzt hatte ich in letzter Zeit den Eindruck, dass sich in der Diskussion aber doch noch so eine Dimension dazu gemischt hat. Und zwar die, dass man zulässt, an ein Szenario zu denken, in dem Putin diesen Krieg gewinnen könnte. Also der Economist ganz konkret, die Zeitschrift Economist, hat Putin als Maschinenmensch auf dem Titel und fragt, ist Putin winning? Sie selber haben ja auch Mitte November in der Zeit einen Artikel veröffentlicht mit einem Kollegen von der Münchner Sicherheitskonferenz. Da machen sie auch das Gedankenexperiment auf, was passiert, wenn Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnen sollte. Das heißt, ich habe schon den Eindruck, da passiert auch in der öffentlichen gesellschaftlichen Diskussion durchaus nochmal eine Erweiterung oder eben auch die Bereitschaft, sich mit diesem Bedrohungsszenario auseinanderzusetzen.
Ja, ich weiß nicht, ob die Bereitschaft da ist, sich mit diesem Bedrohungsszenario auseinanderzusetzen. Ich sehe den Economist-Artikel und das war zumindest auch die Intention von Nico Lange und mir, als den Versuch, die Unterstützung, die Argumente für die Unterstützung der Ukraine wieder auf eine politische Ebene zu heben. Wir haben so im letzten halben Jahr, im letzten Dreivierteljahr, auch in der Bundesrepublik Deutschland, wir haben uns sehr stark und fast ausschließlich auf die Frage von, welche Waffen müssen wir liefern, konzentriert. Und dabei ist bei großen Teilen der Bevölkerung natürlich auch der Eindruck entstanden, dass wenn wir uns entscheiden, bestimmte Waffen zu liefern, das so eine Art Wunderwaffen sind und der Krieg dann in 2-3 Wochen vorbei ist. Und das hat sich herausgestellt, dass das natürlich nicht der Fall ist, weil es jedem klar war, dass eine Waffe nie sozusagen eine Wunderwaffe ist. Aber es ist ja eine gesellschaftliche Ermüdung festzustellen in der Frage der Unterstützung der Ukraine, weil wir halt sehr technisch diskutiert haben in den letzten Monaten. Und deswegen ist es das Bemühen zu sagen, wir müssen wieder politisch diskutieren. Wir müssen uns mal die Frage stellen, was ist unser Interesse eigentlich daran, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt? Und dieses Interesse resultiert aus der Tatsache, dass wenn Russland ihn gewinnen sollte, die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Kosten für uns alle in Europa und darüber hinaus exorbitant hoch sind, viel höher als die Kosten, die wir jetzt aufwenden, um die Ukraine zu unterstützen.
Carlo Masala hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Heute Nachmittag macht der Nürnberger Christkindlesmarkt auf. Da kommt ja immer der Engel oder beziehungsweise sieht aus wie ein Engel, ist eigentlich das Christkind, spricht die Eröffnungsworte. Und Das kommt aber in eine innere Sicherheitsstimmung in Deutschland, die nicht so einfach ist. Es sind gleichzeitig wiederholt Verdächtige wegen Anschlagsplänen auf Weihnachtsmärkte festgenommen worden. Am Dienstag in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, da sollen zwei Jugendliche einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben. Und in Niedersachsen ist ein Mann in Gewahrsam genommen, ganz aktuell, weil es auch da Hinweise auf Anschlagspläne gab. Wenn ich diese Meldung höre, dann beruhige ich mich immer so ein bisschen mit den großen Pollern und Barrieren, die seit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ja fast überall zu finden sind. Aber natürlich ist das nur so eine scheinbare Sicherheit. Carlo Masala ist Politikprofessor an der Universität der Bundeswehr in München. Und wie ist es denn bei Ihnen? Können Sie Ihren Glühwein in Ruhe trinken?
Also ich trinke keinen Glühwein, weil ich keinen Glühwein mag. Aber ich trinke den Grog auf dem Weihnachtsmarkt.
Das ist auch gut.
Und den trinke ich in relativer Ruhe, ja. Weil es besteht die Gefahr, das darf man nicht negieren. Aber man muss auch sagen, wenn wir uns davon beeinflussen lassen, in der Art und Weise, wie wir unser Leben tagtäglich leben, dann haben diejenigen, die uns in Angst und Schrecken versetzen wollen, natürlich gewonnen. Und das, glaube ich, darf man nicht zulassen.
Ich bin, sehen Sie es mir nach, ich war gerade ein bisschen abgelenkt von Ihrer Antwort, weil ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, ob man Sie dann mit Winzerglühwein überreden könnte. Aber ja, nicht sicher. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, der Glühwein schmeckt so lange, wie er halt warm ist und auch nur in der Weihnachtszeit. Aber ja, also Grog geht auch.
Nee, es geht nur Grog, weil ich mag überhaupt gar keinen Glühwein. Das sind zwei Sachen. Das eine ist, er schmeckt mir wirklich nicht. Und jedes Mal, wenn ich es versucht habe, ihn zu trinken, habe ich mir beim ersten Schluck schon so den Gaumen brutal verbrannt, dass es einfach kein Spaß ist.
Okay, das verstehe ich. Dann habe ich jetzt meine Gedanken entspannt und wir können wieder auf die innere Sicherheit gucken, was ja tatsächlich ein sehr ernstes Thema ist eigentlich.
Ja.
Jetzt zeigen aber ja diese Meldungen, und Sie haben es gesagt, Sie können da, Ihnen ist es schon wichtig, da nicht zu negieren, dass es eine Gefahr gibt, aber ich finde auch, die Meldungen zeigen ja, dass vieles auch richtig läuft, dass Menschen festgenommen werden, die da sowas planen. Ne? Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass Menschen sich davon nicht beruhigen lassen, sondern dass das Gefühl von Chaos, von Unsicherheit verstärkt wird und dann im nächsten Schritt eben dazu führen kann, dass Parteien zum Beispiel, die sehr stark auf das Thema innere Sicherheit setzen, Zulauf kriegen. Mhm. Also finde ich immer, es ist total schwer, da so eine gute Balance in der Diskussion herzustellen.
Ja, das ist absolut richtig. Aber letzten Endes, glaube ich, muss man realisieren, dass sich diese Gefahren nie gänzlich beseitigen lassen. Egal, welche Politik sie betreiben mit Blick auf innere Sicherheit, sie werden nie verhindern können, dass irgendjemand, der so einen Anschlag durchführen will, vielleicht doch in der Lage ist, diesen Anschlag durchzuführen. Und ich glaube, wir sprechen dann ein wesentlich größeres Thema an als innere Sicherheit, sondern wir sprechen das Thema gesellschaftliche Resilienz an. Also Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft, Bewusstsein darüber, dass man in einer Situation lebt, die gefährlich ist. Das darf man nicht negieren. Da gibt es ja auch noch andere Faktoren sozusagen, die die Gefahr für uns als Gesellschaft bedeuten. Dass man in der Lage aber damit ist, mit aller Vorsicht damit umzugehen. Ja. Das ist ja der Kern von Resilienz. Der Kern von Resilienz heißt, wir können damit umgehen, wir sind da widerstandsfähig. Und das ist natürlich etwas, was in Deutschland historisch bedingt nicht besonders stark ausgeprägt ist. Und deshalb existieren auch solche Phänomene, dass die Leute dann Angst haben und vom Staat eigentlich etwas erwarten, was er nicht leisten kann, nämlich hundertprozentige Sicherheit.
Aber interessant, in dieser Logik wäre ja dann wie soll ich es ausdrücken? Die internationale Lage, die ja dazu führt, dass auch wir in Deutschland hier einen Außenminister haben, der eben die Diskussion um Kriegstüchtigkeit, um Abwehrbereitschaft ins Spiel bringt, dann unter diesem Aspekt vielleicht sogar eine, ich sag's ganz vorsichtig, ansatzweise positive, zumindest gesellschaftlich, damit wir wieder resilienter werden können?
Ja, der Verteidigungsminister hat ja bei diesem, also es wird ja immer nur das kriegsfähig zitiert, ne? Aber der eigentliche Satz lautet ja,
oder kriegstüchtig.
Kriegstüchtig. Die Bundeswehr muss kriegstüchtig werden und die Gesellschaft wehrhaft. Und wenn Sie den zweiten Teil nehmen, nämlich wehrhafte Gesellschaft, dann bedeutet das ja nicht, dass jeder von uns jetzt irgendwie eine Waffe zu Hause stehen hat und befürchten muss, dass er eingezogen wird im Falle von Bündnisverteidigung, sondern wehrhaft heißt ganz einfach, wir müssen damit umgehen können, dass es Gefahren für diese Gesellschaft gibt. Und wir müssen uns darüber bewusst werden, dass diese Gesellschaftsform, in der wir leben, lohnenswert ist, verteidigt zu werden. Und zwar nicht nur militärisch, sondern gesellschaftlich verteidigt zu werden, indem wir alle resilienter werden. Und er hat damit eine wichtige Diskussion angestoßen, von der ich hoffe, dass sie weiterlaufen wird und dass sie vor allen Dingen von anderen Spitzenpolitikern aufgenommen wird. Es ist ja schon bezeichnend, dass der Bundeskanzler das Wort bisher nicht in den Mund genommen hat und wie der Teufel das Weihwasser gemieden hat. Aber ich denke, es ist eine Diskussion, die wichtig ist, geführt zu werden. Weil nur wenn diese Gesellschaft sich bewusst darüber ist, dass die Art und Weise, wie wir hier leben und unsere gesellschaftliche oder politische Staatsform es wert ist, verteidigt zu werden, dann kann diese Gesellschaft letzten Endes den äußeren Gefahren und den inneren Gefahren trotzen und damit umgehen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Carlo Masala ist mein Gast, Militärexperte und Politikprofessor an der Universität der Bundeswehr in München. Und wir schauen zusammen aufs Thema Klimaschutz. Das ist ja Großthema in Dubai bei der Weltklimakonferenz momentan. Aber ich möchte ein bisschen kleiner anfangen. Eine repräsentative Studie zum Thema klimafreundliches Verhalten im Alltag ist rausgekommen von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und die hat gezeigt, allen Altersgruppen ist der Klimaschutz sehr wichtig, wenn Sie da so Kästchen ankreuzen sollten. Die älteren Altersgruppen über 55 sagen das aber sogar häufiger als die jüngeren. Also die achten nach eigenen Angaben im Alltag stärker drauf, sich umwelt- und klimafreundlich zu verhalten. Auf die Frage, ich achte drauf, mich klimafreundlich zu verhalten im Alltag, haben bei den über 75-Jährigen überdurchschnittliche 62% voll und ganz zugestimmt. Und bei den 16- bis 25-Jährigen, und das hat mich überrascht, fällt die Zustimmung fast um das Dreifache geringer aus. 22% haben da mit voll und ganz zugestimmt geantwortet. Überrascht Sie das auch? Also die Älteren, die ja oft so als die Klimasünder dargestellt werden, die sagen, ja, mir ist das total wichtig. Und die Jüngeren, die dann sehr viel weniger sagen, mir ist das wichtig. Wie geht's Ihnen da, Herr Masala?
Also es überrascht mich auch, das hätte ich so nicht gedacht. Und gleichzeitig, wenn ich darüber nachdenke, überrascht es mich gar nicht mal so sehr.
Warum?
Weil die Frage ist sozusagen, was heißt im Alltag klimafreundlich leben? Und da glaube ich, haben natürlich ältere Menschen mehr Möglichkeiten. Also das geht von der Frage, kaufe ich jetzt ein, verpackt oder unverpackt, bis hin zu der Frage, verzichte ich auf Flugreisen oder sowas. Und jüngere Menschen stehen halt in dieser Phase, wo sie ihr Leben gerade anfangen zu leben. Und ich glaube, da ist ein allgemeines Bewusstsein für Klimaschutz da, aber kein detailliertes Bewusstsein darüber, wie ich das wirklich im Alltag so leben kann. Ich glaube, das lernt man ja erst im Zuge des Erwachsenwerdens.
Also nicht alle sind als Fridays for Future Mitglieder geboren sozusagen. Ich fand auch eine These aus der Studie noch ganz interessant, warum eben gerade die über 75-Jährigen überdurchschnittlich oft sagen, ja, ich achte darauf. Das wurde zumindest thesenhaft, das ist nicht belegt, aber thesenhaft begründet mit, da sind wir wieder bei der Kriegserfahrung sozusagen, also oder beim Thema Krieg, aber wirklich mit dieser Erfahrung des Mangels während nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, wo ganz klar war, dass man eben mit sehr wenig auskommen muss und diese Erfahrung natürlich nach wie vor die Menschen total prägt, auch in ihrem Alltäglichen. Also wenn ich an meine Großmutter denke, die würde niemals ein Stück Brot wegschmeißen, was vielleicht ein bisschen hart ist, aber was man eben noch essen kann.
Nein, das ist richtig. Die kennen halt ein Leben, das mit Entbehrungen einherging. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das andere ist, ich glaube halt, die haben natürlich ein stärkeres Bewusstsein für die nachfolgenden Generationen, während die Generationen, die halt die nachfolgenden Generationen sind, klar natürlich wissen, dass es diese Klimakatastrophe gibt, aber gleichzeitig in diesem Zwiespalt leben, ja, ihr Leben zu erfahren und ihr Leben anfangen zu leben. Und da, glaube ich, ist oftmals der Klimaschutz steht dann hinten an vor den Möglichkeiten, die das Leben bietet.
Jetzt möchte ich gerne mal rauszoomen, doch nochmal auf die große Bühne, auf die Weltbühne in Dubai. Möchte mit Ihnen mal kurz zur UN-Klimakonferenz schauen. Da geht es ja auch darum, im großen Stil sozusagen das Verhalten der Nationen, die da zusammenzukommen, irgendwie zu begrenzen, irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Sie selber sind ja jetzt ein Vertreter der Schule des sogenannten Neorealismus, also der Annahme, dass Staaten eher von Eigeninteresse geleitet sind und eher nicht bereit sind zu kooperieren. Jetzt höre ich eigentlich aber aus Dubai so aus den ersten Tagen, dass zum Beispiel Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, heute dahin reist und ja sich auch wahrscheinlich zu dem sogenannten Klimaclub äußern wird. Also der Idee, dass Mitglieder beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen und sich da wirklich auch zu einem Club zusammenfinden. Also doch eine Art Kooperationsbereitschaft.
Naja, ich sage ja nicht, dass es sozusagen unmöglich ist, dass Staaten kooperieren, aber sie kooperieren halt dann, wenn es ihren gemeinsamen Interessen entspricht. Und das ist ja beim Klimaschutz ganz oft der Fall. Also letzten Endes ist es ja ganz einfach so, man kooperiert ja beim Klimaschutz nicht, weil man dieses abstrakte Interesse am Schutz des Klimas hat, sondern weil man die konkrete Perspektive hat, dass der Wandel des Klimas teils katastrophale Auswirkungen auf einen selbst haben wird. Also ich finde ja dieses Argument, wenn ich das jetzt nochmal ausführen darf, das oftmals in der deutschen Debatte vorzufinden ist, wir müssen ja nichts tun, weil ohne die Chinesen wird es ja nicht laufen. Die Chinesen werden ihr eigenes Interesse am Klimaschutz haben, haben sie ja teilweise auch schon, weil natürlich diese Veränderung im Klima auch für China Konsequenzen haben wird. Mit dem steigenden Meeresspiegel, Überschwemmungen in den Städten in China und so weiter und so fort.
Aber ist das Bewusstsein darüber wirklich schon da? Ich meine, die Wirtschaft da boomt total und...
Das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist China der Staat, der dieses Jahr die meisten Solarpaneele aufgestellt hat weltweit. Also die pflastern große Teile ihrer Wüste einfach mit Solarpanels zu. Sie versuchen gerade beide Wege zu gehen, aber sie investieren auch in erneuerbare Energien. Weil es auch in China ein Bewusstsein darüber gibt, dass der Klimawandel für China schädlich sein wird. Die sind da vielleicht nicht so weit wie andere Staaten, aber sie fangen an, umzudenken. Und auch Russland zum Beispiel wird kein Interesse haben, dass ihr Permafrost auftaut. Also wird Russland ein eigenes Interesse haben, das zu verhindern und damit Klimaschutzpolitik betreiben.
Der Neorealist Carlo Masala hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Masala, ich habe jetzt eine sehr persönliche Frage. Gehören Sie zu den Leuten, die Ihr Handy mit aufs Klo nehmen?
Ab und zu ja.
Ich glaube, das muss Ihnen nicht unangenehm sein.
Nein, das ist mir nicht unangenehm.
Ach so, weil Sie so gezögert haben.
Das ist mir nicht unangenehm. Nee, ich habe nur überlegt, wie häufig das ist und ob ich sagen soll, eigentlich immer, aber es ist nicht immer. Ab und zu ja.
Okay, also haben Sie es manchmal dann auch, lassen Sie es irgendwo liegen oder lassen Sie es in der Tasche oder so?
Genau, richtig.
Verstehe. Ja, in Neuseeland ist es nämlich so, dass ich mir so vorstelle, dass das ein Ort werden könnte, an dem zum Beispiel Ministerinnen, Minister und Abgeordnete ihr Smartphone dann doch schnell wieder zücken, weil künftig während der Sitzung die das abgeben sollen müssen, damit sie fokussierter arbeiten können. Und an den Schulen sollen Smartphones ebenfalls komplett verboten werden, damit da besser gelernt werden kann. Befürworten Sie das?
Also mit Blick auf beide Entwicklungen finde ich das eigentlich gut. Also weil es ist in der Tat so, das bemerke ich ja bei mir selber, in Sitzungen, in denen ich nicht das Handy mitnehmen kann, wird konzentrierter gearbeitet. Bin ich auch konzentrierter? Bin ich nicht sozusagen dazu verleitet, dass wenn es mal irgendwie ein bisschen langweilig wird, weil ein Kollege oder eine Kollegin jetzt gerade nicht so was Spannendes erzählt, dann mal kurz aufs Handy nachzugucken, ob eine E-Mail reingekommen ist oder sozusagen irgendwas zu lesen. Mit Blick auf die Schulen bin ich auch sehr stark dafür, weil ich selber als Universitätsprofessor feststelle, dass die Fähigkeit zum Beispiel zur Lektüre und Verarbeitung größerer Texte durch die Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren über Handy oder über Tablets, einfach extrem nachgelassen hat. Und es heute sehr schwierig ist, noch junge Menschen dazu zu bringen, so einen klassischen 25-seitigen Text mal durchzuarbeiten, weil sie das einfach seit Jahren nicht mehr gemacht haben.
Ich merke das bei mir selbst tatsächlich auch. Ich erwische mich immer wieder bei dem sogenannten Doomscrolling. Also dieses in sozialen Medien rumhängen, scrollen, nach 30 Minuten manchmal auch länger merken, ja, ich habe ja jetzt eigentlich überhaupt nichts aufgenommen, keinen Mehrwert, habe vielleicht ein paar schöne Tiervideos gesehen. Aber da merke ich wieder, ich brauche immer wieder tatsächlich Zeiten, in denen ich bestimmte Apps komplett lösche, damit ich einfach gar nicht darauf zugreifen kann. Ich finde aber interessant, was der Psychiater Jan Kalbitzer dazu gesagt hat. Den hatten wir heute Morgen im Interview bei uns im im Programm. Und der sagt, Löschen ist gar nicht unbedingt die allerbeste Lösung.
Ich kann das Internet nicht verändern oder meine Beziehung zur Welt, indem ich meinen Social-Media-Account ausschalte. Das ist ganz wichtig, dass wir versuchen, das in den Gemeinschaften zu ändern und zu versuchen, auch in den Gemeinschaftsräumen, in Social Media als Gruppe was zu verändern. Wir können das nicht verändern, indem wir es einfach ausschalten. Und wir brauchen diese Räume auch in der Öffentlichkeit.
Also ein bisschen wie bei der Kriegstüchtigkeit, gesellschaftlich lernen, damit umzugehen. Haben Sie da einen Trick auf Lager?
Nein, deswegen, also ich verstehe, was er sagt, intellektuell. Für mich als Person würde das nicht funktionieren, wenn ich erstmal warte, dass es eine Art gesellschaftlichen Lernens gibt, sondern ich muss das genauso machen wie Sie. Ich muss da ab und zu mal komplett aussteigen und das geht nur bei mir über Apps löschen. Weil wenn die Apps da sind, bin ich immer wieder versucht, da drauf zu gehen. Und dann komme ich sozusagen in diesen Tunnel rein, den Sie gerade eben mit Doomscrolling geschildert haben. Oder aber auch zum Beispiel Zeitungen, Tageszeitungen oder Wochenzeitungen auf dem Handy zu lesen, wo ich dann merke, dass wenn das längere Texte sind, ich irgendwann mal dann anfange, wirklich nur noch hoch zu scrollen und auf Stichworte zu achten.
Der Militärexperte Carlo Masala über seinen Handykonsum, sind ja auch sehr präsent in den sozialen Medien. Das ist ja auch, hat ja auch was Gutes, ne? Also ist ja nicht nur die Kehrseite, die wir gerade besprochen haben.
Absolut richtig.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch heute, für Ihre Zuschaltung und wir haben gemeinsam hier auf die Themen des Tages geschaut. Und eins interessiert mich jetzt noch, weil heute 1. Dezember ist. Haben Sie schon das erste Türchen an Ihrem Adventskalender aufgemacht?
Ich habe gar keinen Adventskalender.
Oh nein, dann hoffe ich, dass Sie vielleicht heute noch einen bekommen.
Schauen wir mal. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung.
Ich danke Ihnen für Ihren Besuch.